Sie hören eine Sendung von DRS2.
Wir haben ja nicht jetzt ein eigenes Medium gegründet, um uns mit unserer Meinung zurückzuhalten. Im Gegenteil, also wir verstehen uns nicht als Presseagentur, sondern als ein eigenständiges kleines Medium.
Wer sich da als zwar kleines, aber eigenständiges Medium versteht, ist Thierry Gervais mit seiner Internetplattform www.perlentaucher.de. Die Perlen, nach denen Gervais mit seinem Team taucht, stammen aus großen deutschsprachigen Feuilletons. Der Perlentaucher bietet werktags täglich eine so aktuelle wie muntere Kulturpresseschau, die den Kollegen in den Printredaktionen, sehr zum Vergnügen der Perlentaucherleser, manchmal auch ein wenig in die Suppe spuckt. Thierry Gervais.
Man könnte das fast vielleicht so ein bisschen wie so eine Hofnarre-Funktion oder so beschreiben. Da ist halt jetzt noch einer, ein neuer Akteur, der auch noch mitredet.
Den Perlentaucher gibt es seit dem Jahr 2000. Er wurde gegründet, als die New Economy des Internets am kräftigsten blubberte. Als im World Wide Web fast alles möglich schien und die Gelder waghalsiger Investoren in Strömen dorthin flossen. Die Idee zum Perlentaucher war bei Thierry Gervais allerdings schon Mitte der 90er Jahre gereift. Gervais war damals als Korrespondent für die Basler Zeitung und die Süddeutsche Zeitung in Paris. Er entdeckte, wie wir alle, das Internet und vor allem seine für einen Journalisten höchst praktischen Seiten. Man konnte nun ausländische Zeitungen online lesen, musste nicht mehr mühsam auf die Pirsch an Bahnhofskiosken gehen, um überteuerte und noch dazu meist schon leicht veraltete Exemplare aufzutreiben. Allerdings fiel Gervais auch auf, dass die Inhalte online meist wenig geschickt präsentiert wurden. Kein Wunder, schließlich steckte das Webdesign damals noch ebenso in den Kinderschuhen wie der Online-Journalismus. Heute, 9 Jahre später, gibt es den Perlentaucher im Unterschied zu manch anderer Initiative aus der Frühzeit des Web immer noch. Und er lebt nicht zuletzt davon, dass er eben nicht einfach nur rapportiert, sondern das Feuilleton und inzwischen auch internationale Magazine und Blogs mit Kennerblick für wichtige Themen sowie Lust an der Kontroverse sondiert, kommentiert und glossiert. Seit es den Perlentaucher gibt, stehen Kulturjournalisten mit ihrer oftmals spitzen Feder plötzlich selber unter Observation. Und das führt, so Thierry Gervais, durchaus zu Reaktionen.
Die Reaktion darauf ist im Allgemeinen sehr, sehr positiv. Es gibt manchmal vielleicht etwas saurere Reaktionen von Hierarchen in den Medien, das heißt besonders von den Chefs. Man muss sich das ja so vorstellen, dass die Leute sich ja auch mit Mühen hochgekämpft haben an ihre maßgeblichen Positionen und es manchmal stört, wenn dann noch einer dazwischen redet am Ende, wenn man die Hierarchie eigentlich hergestellt zu haben glaubte. Und das ist aber genau etwas, was das Internet mit den bisherigen Medien macht. Das quatscht einfach nochmal dazwischen. Es hängt zwar oft von diesen primären Informationen, die die Medien geben, ab, aber erlaubt sich dann auch noch eine Meinung oder sogar eine Respektlosigkeit gegenüber diesen Journalisten, die ja sogar von Theoretikern des reinen Worts oft mit Priestern verglichen worden waren und jetzt ein kleines bisschen ihre Priesterfunktion verlieren durch das Netz.
Haben Sie da eigentlich eine besondere Macht innerhalb der vor allem deutschsprachigen Medienszene, die Sie ja bevorzugt und von Anfang an in Ihrem Programm beobachten?
Wir haben natürlich durchaus einen Einfluss durch die Art und Weise, wie wir bündeln und wie gesagt auch hierarchisieren. Das ist ganz klar, weil das sind immer diese Prozesse in Insidergruppen. Man darf sich diese Macht auch nicht zu groß ausmalen. Außerhalb dieser Insidergruppe hat das überhaupt kein Gewicht. Aber innerhalb der Insidergruppe spielt es eine kleine Rolle, wie der Perlentaucher etwas darstellt, reflektiert, ob er einen Ball aufgreift oder er nicht aufgreift, ob er ihn zurückspielt, ob er bestimmte Insider-Spielchen einfach benennt, die früher sozusagen zwischen den Zeitungen liefen, ohne dass das Publikum sie oft verstehen konnte. All das schafft ja innerhalb dieser, ja, wie man neumodisch sagt, Community, hat das eine gewisse Kristallisationsfunktion.
Mir ist aufgefallen, dass Sie den Trend weg vom Rezensionsfeuilleton, der ja in den letzten Jahren sehr stark war, auch nochmal ein Stück weit unterstützt haben. Also einerseits haben Sie natürlich Ihre separate Bücherschau, wo Sie auf die Rezensionen des Tages eingehen. Aber ansonsten ist es so, dass Sie Ausstellungsbesprechungen, Theater und Film und so weiter, Besprechungen, dass Sie die eigentlich fast ein bisschen übergehen und sich auf die Debatten oder klassischen feuilletonistischen Beiträge stärker konzentrieren. Stimmt dieser Eindruck?
Ich weiß gar nicht, ob wir heute noch ein sogenanntes Debattenfeuilleton haben. Das Debattenfeuilleton lebte meiner Meinung nach, dass wir tatsächlich privilegieren im Perlentaucher, das stimmt durchaus. Das Debattenfeuilleton lebte meiner Meinung nach eigentlich sehr stark davon, dass externe Autoren in den Feuilletons schrieben. Der Anfang, eigentlich der historische Moment, mit dem es zumindest für meine Generation anfing mit dem Debattenfeuilleton, das war der Historikerstreit.
Der Historikerstreit war in den 80er Jahren, genau. Mitte der 80er Jahre.
Ja. Und der wurde ausgelöst nicht von irgendwelchen Feuilleton-Redakteuren, schwadronierenden Apokalyptikern innerhalb der Redaktionen, sondern von Philosophen, von Habermas und so weiter.
Eigentlich vom Historiker Ernst Nolte.
Ernst Nolte, Habermas, Habermas hat die Debatte eröffnet. Ne? Und jedenfalls war das sozusagen die Geburtsstunde des modernen Debattenfeuilletons. Und das ist eigentlich auch ein kleines bisschen das, was wir im Perlentaucher suchen, nämlich sozusagen die Öffentlichkeit bei der Arbeit. Aber man muss sagen, dass sich das Debattenfeuilleton in den letzten Jahren eigentlich ein bisschen steril geworden ist. Deshalb, weil die externen Autoren in den heutigen Feuilletons nicht mehr den Rang hatten, den sie einmal hatten. Eigentlich ist diese Funktion übergegangen an bestimmte wichtige Redakteure innerhalb der Feuilletons selbst. Und das ist aber eine Austrocknung des ehemaligen Debattenfeuilletons, weil die Redakteure ja auch nur immer ihre eigene Position wiederholen können, die man nach ein paar Jahren einfach kennt.
Wie erklären Sie sich, dass man weniger die Experten oder die externen Autoren hinzugezogen hat?
Zum Teil hat das, glaube ich, ökonomische Gründe, weil die Feuilletons gehalten sind, nicht zu viel für Honorare auszugeben. Und das ist eine ganz fatale, sehr austrocknende Angelegenheit, weil der eigentliche Kostenfaktor nicht die freien oder die externen Autoren sind in den Zeitungen, sondern bekanntlich das festangestellte Personal. Ich halte es für ganz, ganz falsch, gerade an diesem Ende anzufangen zu sparen, weil das eben diese Funktion, die Zeitungen für die Öffentlichkeit haben, wirklich steril macht. Und das andere ist einfach, dass ich eine bestimmte Funktion von kommentierenden Redakteuren in den Feuilletons, dass die immer wichtiger wurde. Und das hat was damit zu tun, dass das Rezensionsfeuilleton schwach geworden ist.
Das ist ja ein interessanter Punkt. Warum ist das schwach geworden? Eigentlich könnte man ja sagen, die Rezension als kritische Auseinandersetzung mit Kunstformen ist die Königsdisziplin des Kulturjournalismus. Da ist ja sehr viel Meinung drin, wenn es gut gemacht wird. Und da ist Auseinandersetzung drin. Da ist ja eigentlich eine Mikrodebatte in jeder Rezension.
Ist mir selber auch ein Rätsel. Aber wenn wir uns mal an die Phase vor dem Historikerstreit erinnern, dann sehen wir, dass sehr häufig im Rezensionsfeuilleton die Debatte stattgefunden hat, aber anhand von Kristallisationsfiguren wie, sagen wir mal, Fassbinder, Beuys. Man debattierte noch sehr scharf über das Kunstwerk, das die Nationalgalerie für 3 Millionen Mark ankaufte und das nur rot, gelb und blau war. Und das hat aufgehört, so wie solche Figuren wie, sagen wir mal, Marcel Reich-Ranicki oder Kaiser oder Fritz J. Radatz, die sich allein über ihre Kritikerschaft definierten und von daher ihren Machtanspruch herholten, dass solche Figuren heute nicht mehr existieren. Es gibt heute keine Karrieren mehr wie die von Reich-Ranicki, wo ein Kulturjournalist sich ausschließlich als Literatur- oder Filmkritiker versteht und dies von Anfang bis zum Ende seiner Karriere macht, sondern man wechselt dann die Position, man wird dann Kulturchef, dann wird man erst Kulturkorrespondent und dann Kulturchef und dann wieder externer Autor und dann steigt man vielleicht so noch in der Hierarchie der Zeitung auf. Das heißt, die Karrieren sind ganz andere geworden und leider ist es ein kleines bisschen so geworden, dass auch diese Karrieren viel stärker im Vordergrund stehen als die Inhalte. Das mag damit zu tun haben, dass es heute auch sehr viel schwieriger ist, so eine Position zu kriegen überhaupt als früher und dass sie vielleicht auch mehr bedeutet als früher, weil die Zeiten weniger sicher sind. Die Frage ist dann, ob die Zeitungen und gerade die Feuilletons die neuralgischen Punkte finden und es schaffen, Reflexion auf diese neuralgischen Punkte zu lenken. Ich habe manchmal ein kleines bisschen meine Zweifel, weil zum Beispiel also dieser Wandel der Medien, der für mich natürlich jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, mit Verspätung erst in den Feuilletons wahrgenommen wurde und tatsächlich vorher eigentlich unqualifizierter im Internet diskutiert worden ist. Es ist einfach nicht so, dass die qualifizierte Öffentlichkeit allein in den Feuilletons noch stattfindet. Und es gibt eben bestimmte zentrale Themen in der Gesellschaft, wo man tatsächlich versuchen muss, durch relevante Stimmen diese allgemeine Öffentlichkeit herzustellen. Und vielleicht kommt es tatsächlich auf die einzelne Stimme an und nicht so sehr auf den Ort, wo sie spricht.
Lassen Sie uns nochmal zurückkommen zu den Anfängen. Wie haben Sie das überhaupt finanziell auf die Beine stellen können?
Ja, das ist auch wirklich nicht einfach. Es ist am Ende doch selbstausbeuterisch. Wir haben uns ja gegründet, wirklich noch im Moment des Internetbooms oder gerade in dem Moment, wo der Internetboom an seinem Höhepunkt angekommen war. Eigentlich ging es dann nur noch bergab. Damals, als wir es gegründet haben, wussten wir noch nicht, wie schwierig es sein würde, mit Inhalten im Internet Geld zu verdienen. Inzwischen kann man sagen, dass diese Problematik des Geschäftsmodells oder der Refinanzierung praktisch alle privaten Medien betrifft. Und das heißt also, es ist eine prekäre Ökonomie. Es ist sehr, sehr schwierig, mit Informationen und mit Inhalten im Internet Geld zu machen. Und wir haben es geschafft, uns durchzukämpfen, weil wir, Gott, wir hatten oft auch Glück. Zum Beispiel am Anfang haben wir mit BOL kooperiert. Das war der Internetbuchhändler, den Bertelsmann mit großem Karacho aufgebaut hat, bevor es dann irgendwann 2002 oder 2003 fallen gelassen wurde, als dann gerade wieder Crash angesagt war. Aber zu Beginn haben wir sehr mit BOL kooperiert. BOL hat die Resümees, die wir verfassen, die Rezensionsnotizen übernommen, obwohl es nie geschafft hat, sie auf seine Website zu stellen. Aber sie haben dafür bezahlt, 2 Jahre lang. Das war eben diese Boom-Ökonomie. Und innerhalb dieser Zeit, als wir mit BOL kooperierten, haben wir es dann auch geschafft, zum Beispiel Werbemodelle zu erfinden, die interessant waren für die Buchverlage. Und das war letztlich das, was uns geholfen hat, fast kann man sagen gerettet hat und was uns auch bis heute sehr stark trägt.
Sie hören DRS2 Reflexe. Ich spreche mit Thierry Gervel, dem Gründungsredaktor der kulturjournalistischen Internetplattform Perlentaucher. Der Perlentaucher hat sich seit seiner Gründung 2000 nicht nur unter Journalisten eine Fangemeinde geschaffen. Mehr als 1,5 Millionen Mal pro Monat wird die Seite inzwischen abgerufen und noch dazu von einem Publikum, das gerade für Verlage hochinteressant ist. 3/4 der Nutzer haben einen Hochschulabschluss und mehr als 2/3 von ihnen kaufen mehr als 20 Bücher pro Jahr. Ausgerechnet seine Zusammenfassungen von Buchrezensionen, die er weitervermarktet, haben dem Perlentaucher allerdings auch einen Rechtsstreit eingetragen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung und die Süddeutsche Zeitung haben gegen den Perlentaucher geklagt. Ich frage Thierry Gervel nach dem aktuellen Stand des juristischen Streits.
Der Rechtsstreit ist jetzt in der höchsten Instanz angekommen. Der Perlentaucher hat die beiden ersten Instanzen gewonnen, und zwar 100%ig gewonnen. Das heißt, dass die Gerichte beide Male 100%ig auch der Rechtsauffassung des Perlentauchers gefolgt sind. Wir betrachten diese Rezensionsnotizen, so nennen wir das, als Berichterstattung über Berichterstattung. Wir resümieren die Kritiken in eigenen Worten, bewerten sie zuweilen, die Buchkritiken. Und wir stellen diese kleinen Notizen bei uns beim Perlentaucher in eine Datenbank, die man nach allen möglichen Kriterien durchsuchen kann. Diese Notizen schaffen durchaus eine neue Qualität gegenüber den Kritiken in den Zeitungen, nämlich, dass man verschiedene Standpunkte auch vergleichen kann. Die Zeitungen argumentieren so, dass unsere Notizen die Artikel ersetzen. Journalismus ist eigentlich nichts anderes. Wir machen nichts anderes, als das, was Journalisten tun. Sehr viele Buchkritiken ersetzen letztlich das Buch, weil man liest Buchkritiken und entscheidet sich danach, das Buch nicht zu kaufen. Das passiert häufiger. Trotzdem müssen die Buchverlage das in Kauf nehmen, denn diese Funktion hat durchaus auch Sinn für die Verlage. Und ich glaube, der Perlentaucher tut im Prinzip nichts anderes mit den Artikeln der Zeitungen, als das, was die Zeitungen mit den Büchern der Verlage tun.
Dass der Streit um das Urheberrecht im Internet nicht nur im Gerichtssaal geführt wird, erweist sich kurze Zeit nach unserem Gespräch. Der Perlentaucher zitiert auf seiner Homepage eine Textstelle in der Länge von 1102 Zeichen, wenigen Zeilen also, aus dem zuerst in der FAZ abgedruckten Essay des Schweizer Autors Thomas Hürlimann über Per Steinbrück. Darauf schickt der FAZ-Verlag dem Perlentaucher eine Rechnung über 590 Euro wegen dieser, Zitat, Bereitstellung. Der Perlentaucher bekommt aber zunächst Unterstützung von Thomas Hürlimann. Dieser schreibt dem Perlentaucher unter anderem, dass das Urheberrecht bei ihm liege und dass dank dem Zitat im Perlentaucher die FAZ zu Käufern, er zu vielen Lesern und zu einem wichtigen Nachdruck im Zürcher Tagesanzeiger gekommen sei. Der Perlentaucher stellt Hürlimanns Mail ins Netz. Allerdings hatte Hürlimann übersehen, dass er vor einigen Jahren die Verwertungsrechte für seine Artikel an die FAZ abgetreten hatte. Sein Mail zugunsten des Perlentauchers verschwindet wieder von dessen Homepage. Diese Komplikationen werfen vor allem eine Frage auf, nämlich warum die Zeitungen so nervös reagieren. Ich fragte Thierry Chervel, hat das ein Stück weit damit zu tun, dass sie auf die Herausforderung durchs Internet zunächst eher unbeholfen reagiert haben, jetzt aber in der Phase des Web 2.0 massiv aufrüsten? Fast alle Zeitungen haben in jüngster Zeit ihre Online-Redaktionen aufgestockt, die oft genug den Printredaktionen den Takt vorgeben, und alle sind geradezu verzweifelt auf der Suche nach Modellen, mit denen man im Internet Geld für publizistische Inhalte verdienen kann. Thierry Chervel.
Tatsächlich stellt die Digitalisierung in allen Medien eine extreme Herausforderung an ein existierendes Modell dar. Und keiner hat darauf heute schon eine Antwort. Man hat diese Frage des Geschäftsmodells zuerst an reinen Internetmedien gestellt. Und es hat sich gezeigt, dass es sehr schwierig ist, ein Internetmedium zumindest mit generellen Informationen zu machen und davon zu leben. Einige haben es immerhin hingekriegt, aber es ist viel, viel schwieriger, als in den traditionellen Medien war. Aber das Internet hat sozusagen die traditionellen Medien in diese Problematik hineingezogen. Und da kann man jetzt nun niemand für verantwortlich machen. Das Internet ist deshalb nicht böse, sondern das ist einfach ein radikaler, extremer, revolutionärer, technologischer Wandel, der uns alle betrifft und den wir alle versuchen müssen zu verstehen. Da kann man nur einfach versuchen, mitzugehen und sinnvolle Dinge zu tun. Aber ich glaube, eine Antwort auf diese Frage der Refinanzierung der Geschäftsmodelle hat im Moment keiner.
Dem zugrunde liegt natürlich die Problematik, dass das internetsurfende Publikum sich daran gewöhnt hat, im Internet Informationen, und zwar durchaus qualifizierte, hochklassige Informationen, gratis vorzufinden. Sehen Sie da Möglichkeiten, das zu durchbrechen?
Ich glaube, dass die Ökonomie der Information sich auf jeden Fall sehr stark verändert. Man muss aber auch ein bisschen zurückdenken und sich fragen, ob es eigentlich vorher so war, dass die Leute für die Information bezahlt haben. Natürlich bei den öffentlich-rechtlichen Sendern, weil das sind Zwangsgebühren, das müssen wir bezahlen. Bei den Zeitungen haben sie schon durchaus auch für Informationen bezahlt, aber Zeitungen waren gleichzeitig noch etwas anderes. Man hat auch noch für etwas anderes bezahlt, wenn man eine Zeitung gekauft hat. Zeitungen waren ein Marktplatz. Das waren besonders bei den großen Regionalzeitungen so, dass sie Anbieter und Konsumenten zum Beispiel zusammengebracht haben, dass man dort guckte, wo finde ich meinen Gebrauchtwagen, wo finde ich die neue Wohnung. All diese Funktionen hatten Zeitungen. Zeitungen waren also keineswegs nur reines Informationsmedium. Man hat nicht die Zeitung gekauft, nur um sich zu informieren.
Also Sie sprechen die klassischen Rubrikenanzeigen an, die mittlerweile stark ins Internet abgewandert sind.
Genau, und das Internet bietet eine Technologie, die da überlegen ist gegenüber der Technologie der Zeitungen. Das heißt, die Zeitungen haben in gewisser Hinsicht ein Standbein verloren. Und jetzt hat die Öffentlichkeit sozusagen den Phantomschmerz. Ja, das Standbein ist amputiert und wir haben alle den Phantomschmerz, aber wir haben noch keine Antwort darauf, wie sich das verändert. Aber man muss auch aufpassen, wenn man über das Netz spricht, dass man nicht nur so eine Angst an die Wand malt, weil man muss auch gucken, was es an Neuem bringt. Das Internet schafft eine unglaubliche Demokratisierung. Jede Person kann sich frei im Internet äußern. Die Bereicherung, die das Netz bietet, ist überhaupt nicht zu übersehen. Das ist auch eine Behauptung natürlich traditioneller Medien, dass eine qualifizierte Öffentlichkeit im Internet nicht stattfindet. Das ist nicht wahr. Es gibt natürlich unendlich viele Seiten, auf denen es unendlich qualifizierte Inhalte gibt.
Sie haben ja jetzt das Angebot des Perlentauchers in den letzten Jahren systematisch erweitert. Sie sind erst international geworden, dann haben Sie zunehmend auch Wochenzeitungen mit einbezogen. Mittlerweile beziehen Sie Blogs mit ein. Ist der Perlentaucher so eine Krake, die immer weiter wächst?
Naja, die Krake ist eigentlich das Netz. Ne? Es war eigentlich immer schon so, dass der Perlentaucher nicht nur Inhalte von anderen resümiert hat, sondern auch selbst durchaus mit eigener Stimme sprechen wollte und es eigentlich auch von Anfang an getan hat. Also Wir haben schon immer eigene Rubriken und Kolumnen gehabt im Perlentaucher. Zum Beispiel eine Kolumne, die heißt Virtualienmarkt, wo wir doch mit als die Ersten in großer Qualität über diesen Wandel in der Medienwelt durch das Netz nachgedacht haben. Zwei Autoren haben das getan, Robin Meyer-Lucht, der lange in St. Gallen an der Universität war, und Rüdiger Wischenbart, ehemaliger Pressesprecher der Frankfurter Buchmesse. Das heißt, wir hatten eigentlich immer schon auch die Absicht, mit eigener Stimme zu sprechen und selbst ein kleiner Kristallisationspunkt in der Öffentlichkeit zu sein.
Sie haben vor 4 Jahren das Projekt Sein and Zeit ins Leben gerufen. Das ist eine Art Debattenforum, europäisch, gesamteuropäisch gesehen. Wie kam es zu dieser Perlentaucher-Erweiterung?
Die Idee von Sein and Zeit kommt war im Grunde ganz einfach, nämlich lasst uns wichtige Artikel aus dem Deutschen ins Englische übersetzen, um so eine Internationalisierung von Debatte zu ermöglichen. Und das ist uns eigentlich auch ganz gut gelungen. Wir haben immer wieder mal festgestellt, wir haben zum Beispiel mal eine Rede von Jürgen Habermas übersetzt, die er in Bonn gehalten hat und die im Kölner Stadtanzeiger dann veröffentlicht worden war und die untergegangen wäre in der internationalen Öffentlichkeit, wenn wir sie nicht übersetzt hätten. Und tatsächlich, wir haben sie auf Englisch übersetzt und 2 Tage später rief Le Monde an und wieder 2 Tage später oder 3 Tage später stand die Rede auf Französisch in Le Monde.
Sie haben ja dann unter anderem auch einen Sammelband herausgebracht zur Islamdebatte. Und da lässt sich ja dann feststellen, dass sehr viele europäische Intellektuelle mitdiskutiert haben. Ist das auch ein Befund, dass diese Debatten mittlerweile wirklich länderübergreifend geführt werden? Ist das etwas relativ Neues oder wird es überhaupt jetzt durch diese Plattformarbeit erst sichtbar?
In gewisser Hinsicht war die Islamdebatte die erste europäische Feuilleton-Debatte, wenn man so will. Das Witzige dabei war, dass ein französischer Intellektueller, Pascal Bruckner, einen britischen Intellektuellen, Timothy Garton Ash, attackierte, und zwar auf Englisch, in seinen Zeitkommen. Es war eine Debatte, die sich konzentrierte auf dieses Buch, das Jan Boruma geschrieben hatte, über den Mord an Theo van Gogh. Timothy Garton Ash hatte dann Ayaan Hirsi Ali, die bekannte niederländische Politikerin somalischer Herkunft, attackiert als Fundamentalist in der Aufklärung. Und das hat Pascal Bruckner sozusagen auf den Plan gerufen, um Timothy Garton Ash wiederum zu attackieren. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Timothy Garton Ash hat sofort erwidert, Jan Boruma hat erwidert. Das hat Aufmerksamkeit erregt, natürlich sofort in den Niederlanden, weil man dann dort gesehen hat, aha, es wird über diesen Fall in anderen Ländern heftig debattiert. Dann gab es Reaktionen aus Skandinavien und so. Das war fast wie so eine Kettenreaktion, bis die Debatte sogar in den USA landete, die eigentlich als eine europäische Debatte gedacht war. Also das hat sehr, sehr gut gezeigt, wie das Internet die Öffentlichkeit bereichern kann, ohne die Zeitungsöffentlichkeit auszuhöhlen, weil die meisten Artikel ja gleichzeitig auch in Zeitungen übersetzt wurden oder überhaupt erst von Zeitungen angeregt wurden, dann wiederum Übersetzungen für seine Zeit kommen. Es war keineswegs eine Aushöhlung der alten Öffentlichkeit durch eine neue, sondern eine Bereicherung.
Nun, Sie haben es vorhin angesprochen, gibt es ja im Moment nochmals eine veritable Zeitungskrise. Die Redaktionen werden nochmals redimensioniert, will heißen, es werden Leute entlassen, die Blätter werden dünner. In Amerika hört man von großen, traditionsreichen Zeitungen bis hin zur New York Times, dass sie wirklich Kolosse auf sehr, sehr tönernen Füßen sind. Haben Sie jetzt als Medium, als Metamedium, das ja eigentlich auch auf den redaktionellen Leistungen dieser Redaktion aufbaut, nicht Angst, dass Ihnen die, ich sag's jetzt mal etwas schnottrig, die Wirtspflanze wegstirbt?
Ja. Der Rohstoff, ja, also es ist klar, wir sind Zwerge auf den Schultern von Riesen, ne? Was Sie beschreiben, findet statt, das lässt sich überhaupt nicht leugnen. Ob das Internet das schwarze Loch ist, in dem die Öffentlichkeit dann irgendwann aufgefressen sein wird, das wird sich erweisen. Es kann ja auch sein, dass neue Zentren der Diskussion entstehen werden. Letztlich kommt es auch nicht darauf an, Zeitungen zu retten oder sowas, sondern es kommt darauf an, den Journalismus zu retten und die Funktion, die er hat für die Öffentlichkeit. Und man muss dann halt versuchen zu verstehen, was passiert und versuchen, in dieser Revolution das Sinnvolle zu tun. Das ist klar, wir sind werden mitgerissen in diesem Strom und dabei kann man auch, man kann untergehen oder man kann auf einer Insel landen. Das muss man einfach gucken, da gibt es keine Gesetzmäßigkeit. Also man muss sich Sorgen machen, aber man muss sich auch freuen, dass man lauter neue Perspektiven zu sehen kriegt.
Sie sagen, der Journalismus muss gerettet werden, der Journalismus muss überleben und dann kommt es eigentlich nicht so sehr darauf an, in welchem Medium das der Fall ist. Damit ist ja eine ganz zentrale Frage angesprochen, nämlich jene der sogenannten vierten Gewalt. Diese Rolle hat der Journalismus ja zumindest die letzten 200 Jahre mit zunehmender Werf für sich beansprucht. Und die scheint ja jetzt ein Stück weit doch auch in Frage gestellt. Haben Sie da Vorstellungen, wie das weitergeht, wo diese vierte Gewalt hinwandert? Wird die einkassiert oder findet die in diesen unendlichen Foren statt, die ja doch ein bisschen ungreifbar sind? Was ist für Sie da die zukünftige Entwicklung?
Also zumindest in Deutschland war das Misstrauen in die vierte Gewalt ja doch so groß, dass man ein öffentlich-rechtliches System geschaffen hat, das heute mit 8 Milliarden Euro Gebühren finanziert wird, in dem vierte Gewalt ja auch nochmal stattfindet. Also das heißt, die vierte Gewalt ist schon da und sie ist auch fest instituiert. Fast ein bisschen zu institutionell und behördenmäßig vielleicht. Natürlich wird auch über das öffentlich-rechtliche System diskutiert, aber ich glaube nicht, dass die vierte Gewalt einfach so verschwinden wird. Sie sucht sich neue Orte und vielleicht ist es auch ein bisschen so, dass die vierte Gewalt, also auch das, was jetzt vielleicht ein bisschen sich gefährdet ansieht oder ein bisschen wegschmilzt an dem, was vierte Gewalt war, vielleicht war es auch ein kleines bisschen zu sicher in seiner Position. Sehen wir uns die großen deutschen Zeitungen an. Das sind natürlich hervorragende Institute, das ist überhaupt keine Frage. Aber all die großen Zeitungen und auch die Regionalzeitungen waren selbst Profiteure einer Zeitungskrise, nämlich in den 50er bis 60er und bis in die 70er Jahre hinein. Übrig geblieben waren dann sehr, sehr starke regionale Zeitungen, die auf ihren regionalen Märkten ja fast eine Lizenz zum Gelddrucken hatten. Sie konnten die Anzeigenpreise bestimmen und die Anzeigenpreise waren hoch. Und natürlich wurde man über diesen Entwicklungen auch ein kleines bisschen bequem, institutionalisierte sich, wurde ein bisschen sparkassenhaft. Und das ist natürlich auch nicht so gut für die vierte Gewalt. Das heißt, dass jetzt ein bisschen Bewegung stattfindet, das ist auch nicht nur schlecht. Dass manchmal etablierte Akteure fortgeschwemmt werden und neue Akteure kommen, ja gut, das ist eben so. Man muss aufpassen, dass man nicht eine Argumentation entwickelt, in der man die Schreibateliers mit Artenschutz versieht gegen den Buchdruck. Ohne den Buchdruck wäre es nicht zur Aufklärung gekommen. Mit geschriebenen Bibeln in der Hand hätte man keine Reformation bewerkstelligen können. Und man muss die Dinge auch manchmal ein bisschen geschehen lassen.
Das war eine Sendung von DRS2. Auf drs2.ch können Sie weitere Sendungen nachhören, herunterladen oder als Podcast abonnieren.